Taxi!
Und dann ist dieses Ding richtig durch die Decke.
Mhm. Ja, ist Nummer 1 Hit gewesen in ein paar Ländern. Der Rest ist Geschichte.
Ja, die wollen wir hören.
Willkommen im Taxi Tacheles. Wo soll's hingehen?
Nach Utopia, bitte.
Okay, nach Utopia fahren wir also. Hier im Taxi Tacheles. Wir heißen Anne und Matthias und sprechen mit unserem Gast Felix, den wir nachher noch ein bisschen vorstellen, auf dem Rücksitz des Taxis über einschneidende Erlebnisse und wichtige Lebensereignisse. Die können mal positiv, mal negativ sein, aber immer spannend und lehrreich. Tacheles eben. Wir haben uns den sehr privaten, aber auch gemütlichen Fahrgastraum im Taxi ausgesucht, weil wir uns hier ungestört unterhalten können und so lange gemeinsam unterwegs sind, wie wir es sein müssen und wollen, um die ganze Geschichte zu hören. Und die Geschichte, die wir heute hören werden von Felix, ist eine Geschichte, die mit Musik zu tun hat und damit, wie man fast aus Versehen einen Welthit schreibt. Hallo Felix, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Felix.
Hallo, sehr schön.
Wir freuen uns, dass du zugestiegen bist und uns mal deine Geschichte erzählen wirst heute im Taxi, die mit uns teilen wirst.
Mhm.
Und da wollen wir mal hören, wie die angefangen hat.
Eigentlich relativ einfach. Das war meine Großmutter, bei der ich so ein, zweimal die Woche immer nach der Schule war, die eine unheimliche Begeisterung an den Tag gelegt hat für klassische Musik.
Okay.
Und ich bin da einfach durchs Zuhören so mit in diesen Sog gekommen. Ja. Und hatte dann irgendwie schon, als ich irgendwie 6, 7, 8 war, schon meinen Lieblingskomponisten, Antonín Dvořák war das. Hat mich aber auch für andere Komponisten begeistert und sie hat mir das damit so ins Blut gegeben.
Was ja erstaunlich ist für ein kleines Kind mit klassischer Musik, oder?
Ja, weiß ich nicht, aber das war einfach dadurch, dass es so authentisch war und sie das so dafür gebrannt hat und das lief immer. Also die hat einfach rund um die Uhr eigentlich klassische Musik gehört. Also so wie manche... mit Schallplatte.
Ja,
das,
wow,
das nächste Thema ja dann natürlich. Und somit war ich da total infiziert.
Okay, und hast du dann nochmal Musikunterricht genommen, oder?
Ja, aber was mich an der Musik viel mehr immer gereizt hat als die Theorie und das Lernen oder das reine Anwenden von Erlerntem, ist das, was die Musik mit einem eben macht. Also, dass die Musik es hinbekommt, dich als Mensch in einen anderen Bewusstseinszustand zu bringen. Und ich meine das jetzt nicht so esoterisch, sondern ganz banal. Ja? Du putzt, ja? Hörst dabei aber eine Musik, die dich beflügelt und du putzt. Ja, nee, und du putzt aber in dem Moment gar nicht. Du bist irgendwo anders, machst irgendwas anders. De facto putzt du aber, das meine ich. Also, und diese Kraft und oder du spielst als Kind und hast Musik dabei und dann ist es halt wie ein Film mit Filmmusik. Ja? Die Musik befördert dich dann, also macht alles greifbarer, plastischer, erlebbarer. Das hat mich immer sehr fasziniert und das wollte ich dann so schnell wie möglich eben selber auch. Also ich habe eben keine Komposition studiert, weil ich auch ein fauler Tropf bin, sondern wollte das dann eben ganz schnell lernen, habe dann schon auch diverse Musikunterrichtstunden angefangen, aber nie lange durchgehalten, weil ich wollte es dann immer selber machen und habe dann viel mehr Zeit mit Experimentieren verbracht. Und der einzige Lehrer, der da wirklich mitgegangen ist, ist der Lilo Skrimali, den kennt ihr vielleicht. Der hat ganz viel für diverse Fernsehshows und die ganzen Unplugged-Geschichten für die Fantas und so hat er die ganzen Arrangements und so geschrieben. Und der hat es irgendwie zum Glück erkannt, bei dem hatte ich Keyboard-Unterricht und der hat mir dann sozusagen so eine angeleitete, ja, wie sagt man das, so ein musikalischen Experimentierkasten immer mit auf den Weg gegeben.
Mhm.
So, und das war eigentlich der Unterricht. Und alles andere habe ich mir dann selber beigebracht, mal ein bisschen am Bass rumgezupft, dann beim Daniel Kartmann, Jazz-Schlagzeuger, zeitlang Schlagzeugunterricht genommen und dann aber hat man mich auch immer wieder losgelassen und ich habe mich dann da losgeeist und habe mich dann da selber aufs Experimentieren versteift und dann auch immer gleich Sachen aufgenommen. Ja, und ja, was daraus Schule, gebaut.
Schulischer Weg war jetzt nicht der klassische, dass du auf die Musikhochschule bist und ein Studium draufgesetzt hast.
Also ich war an der Musikhochschule, allerdings nicht als Student, sondern erstmal, ich glaube, über ein Jahr als Praktikant im klassischen Tonstudio. weil ich mir das angucken wollte, erstmal, ist das was für mich? Mhm. Also überhaupt, wie sind die Musiker drauf? Was passiert da so? Wie ist es in so einem Tonstudio-Alltag? Also will ich so einen Ausbildungsweg beschreiten und dann irgendwie tagtäglich da sitzen und zum Beispiel 2 Wochen am Stück Querflöte solo aufnehmen? Das habe ich gemacht im Praktikum. Das ist hart.
Das glaube ich.
Ja, also die sollten eigentlich schon einen Gefahrenzuschlag bekommen, die Tontechniker, weil das ist hart. Also wenn du 8 Stunden oder 9 Stunden am Tag 2 Wochen lang Querflöte solo aufnimmst, okay, weil du die ganzen Querflötenklassen durchexerzierst, kommt das halt schon mal vor in so einem Tonstudio-Alltag und das ist hart. Es hat schon auch Spaß gemacht, auch wie bei dem Musikunterricht war es sehr lehrreich, aber ich habe dann nach einem Jahr ein Jobangebot bekommen von der Musikhochschule fürs klassische Tonstudio.
Wie warst du denn
da? Das war Anfang 20, ja. Das war noch vor Tango Forte, das war kurz davor.
Okay, ich glaube, wir haben so ein bisschen was übersprungen. Also wir sind jetzt irgendwie schon an der Hochschule, aber also vielleicht gehen wir noch mal kurz zu dem Punkt zurück. Du hast Keyboard spielen gelernt, hast da auch Lehrer und hast dann aber selber so ein bisschen rumexperimentiert zu Hause mit deinem Equipment, das du schon hattest, oder?
Das habe ich, ich hab Zeitung ausgetragen und was man halt so macht als kleiner Steppke. Und mir dann so nach und nach Equipment zusammengekauft. Das ist dann natürlich nicht vergleichbar mit dem, was heute möglich ist. Meinem Opa seinen alten Plattenspieler aus dem Kreuz geleiert irgendwie. Das Coole bei dem war, das war ein Dual-Plattenspieler. Der konnte noch 78 Rounds per Minute.
Mhm.
Jetzt denkt man sich natürlich, okay, da gab es auch schon keine Platten mehr mit 78. Aber das Geile ist, wenn du eine Platte mit 33 Rounds per Minute auf 78 abspielst und du hast nur einen Sampler, der 9 Sekunden Aufnahmezeit hat, kannst du aber natürlich mit diesen 78 das sehr, sehr schnell einspielen und dann nachher über die Tastatur wieder runterpitchen. Das heißt, also das war das früher das Speichermanagement. Und all die Sachen habe ich mir selber zusammengespart, so zusammengekauft.
Also auch dein Equipment, das
dir daheim. Ich war so ein Kinderzimmerstudio, genau.
Und da warst du dann Jugendlicher und
wirklich... Kind noch. Also,
wie waren das deine Eltern?
Super. Also es war auch schon so, meine ganzen Kumpels, die haben auch alle viel gedaddelt. Meine Mutter war sehr konsequent, was das angeht, auch mit dem Fernsehen. Ich war auf der Waldorfschule, also Fernsehen war echt so in ganz wohldosierten Dosen, wenn überhaupt. Und auch Computerspiele war tabu. Alle anderen hatten irgendwie damals einen Commodore und C64, was weiß ich was. Konsolen gab es da noch nicht so, es kam erst später. Und ich hatte dann halt so einen alten Atari ST, den ich mir selber gekauft habe. Und ich hatte nur dieses Musikprogramm drauf, aber das hat mir eigentlich gereicht. Weil ich fand das auch viel faszinierender, also so long term. Also ein Computerspiel, das langweilt dich irgendwann. Bei Musik, da kriegst du einen Tunnelblick, sitzt dann da, baust irgendwelche Melodien, Harmonien, Rhythmen etc. und vergisst Raum und Zeit darüber.
Hast du schon gewusst zu der Zeit, was du machen willst? Oder?
Deswegen, also die, meine persönliche Utopie war schon... Das ist mein Lebenswunsch. Das ist das, was ich jeden Tag machen kann.
Als Musiker leben?
Ja, weiß ich nicht. Musiker würde ich mich gar nicht bezeichnen. Ich würde mich eher so als Handwerker bezeichnen.
Mhm.
Als Tüftler. So.
Und da hast du also getüftelt und was war der Output von deinem Tüfteln?
Also natürlich waren das erstmal viele Experimente. Damals war, das war ja dann Mitte der 90er, dieses ganze Hip-Hop-Thema kam da eben auf. Wir hatten dann in der Klasse eine Hip-Hop-Kombo, wo ich dann die Beats irgendwie gemacht habe und sind mit denen dann durch die Jugendhäuser gezogen. Nemo, das war dann schon toll, weil man da als Kid irgendwie so das erste Mal erlebt hat, was passiert mit der eigenen Musik, die in so einem komplett abgeschlossenen, in so einer Splendid Isolation, in deinem Zimmer, wo du pennst und so, wo sonst ja eigentlich niemand reinkommt, außer er kriegt die Erlaubnis, machst du irgendwas und dann plötzlich kriegt die Öffentlichkeit das so.
Also das heißt, du hast die Beats geschrieben
für
deine Kumpels, die darauf gehört haben und ihr seid dann zusammen...
Genau, also ich war, wie gesagt, der Beatmaster, habe die ganzen Instrumentals gemacht. Der Hakan damals, der DJ, der hat es dann irgendwie, hat sich so Bootlegs irgendwie machen lassen und hat es dann auf der Bühne irgendwie performt und die Jungs haben dazu gerappt. Und das war schon sehr eindrucksvoll, weil was, wie gesagt, hinter geschlossenen Türen dann irgendwie so für einen selber passiert, ist dann plötzlich in der Öffentlichkeit.
Mhm.
Und da habe ich schon ein bisschen Blut geleckt.
Und dann kam da irgendwie so Dance-Musik dazu.
Genau, das ist das praktisch das krasse Gegenteil vielleicht für diese Liebe zur Klassik, ist sozusagen die Liebe zur elektronischen Tanzmusik. da dazwischen ist dann eigentlich alles andere hochgekommen. Funk, Soul, Jazz, Rock, so das Interesse dafür. Aber das sind praktisch so, wenn du willst, links sozusagen und rechts die beiden Grenzen, zwischen denen dann alles Weitere passiert ist. Und klar, dann haben wir nach diesem ganzen Hip-Hop gab es dann diese Trip-Hop, hieß das früher, also diese ganze Downbeat, Chill-Out, was weiß ich was, Welle. Und das war sehr naheliegend, weil da konnte ich einfach die Erfahrung, ich habe zu Hause auch immer sehr viel so Techno und Acid irgendwie gemacht, und da konnte ich das irgendwie miteinander verbinden. Also da konnte ich diese Hip-Hop-Erfahrung und diese Erfahrung, die ich bis dato nur selber für mich gemacht habe, weil ich es halt geil fand, irgendwie so Elektro zu machen, miteinander verschmelzen.
Massive Attack waren da irgendwie,
ja, große, genau, Band, ganz, ganz groß. Oh, da gab es viel Nightmares on Wax, und das war ein riesen Kruder, und Dorfmeister kam dann natürlich, also die KD-Sessions und überhaupt diese ganze Wiener Szene, also auch in den USA gab es dann natürlich von der Insel, also Großbritannien gab es ja auch einige Acts, und das war dann Ende der 90er, 2000 so alles beherrschend, ja, also jede Bar, da gab es eben diese Fluten von Compilations, ja, wo alles irgendwie immer drauf war, und es waren eigentlich immer die gleichen Lieder.
Aber das war alles noch zu der Zeit, als du auch noch an der Hochschule im Tonstudio gearbeitet hast.
Genau, das war praktisch parallel, also dieses ganze Hip-Hop-Projekt ist irgendwann gestorben, hat sich aufgelöst, dann habe ich für mich alleine weitergemacht. Und dann kam irgendwann der Flo mit ins Spiel, Flo Pflüger, hallo Flo, Kollege, mit dem ich bis heute noch zusammenarbeite und den Verlag gemeinsam betreibe, unter anderem sind noch andere Leute mit im Boot. Und den habe ich kennengelernt bei einem Theaterstück, wo ich die Musik gemacht habe. Das war eine Schüleraufführung, ich glaube, das war in meiner letzten oder vorletzten Klasse, 12., 13. Klasse muss das gewesen sein. Da habe ich ihn kennengelernt, das war Biedermann und die Brandstifter. Und den habe ich so einen Acid-Soundtrack um die Ohren gehauen, was auch zu der Inszenierung gepasst hat. Und so haben wir uns kennengelernt und dann haben wir einfach zusammen Musik gemacht.
Ohne Raps?
Ohne Raps, nur Instrumentals, was auch gut war. Ich hatte so ein bisschen keinen Bock. Ich wollte einfach nur reine Instrumentalmusik machen. Das ist auch das, was ich bei der Klassik toll finde. Ich mag Opern, Operetten und so, aber die reine Instrumentalmusik ist, finde ich, offener. Nicht so reglementiert durch irgendwas, was da gesagt wird oder was zwischen den Zeilen rausgelesen wird, sondern es ist ganz pur, es ist einfach Information, wenn du so willst. Ich will es gar nicht Gefühl sagen oder Intellekt, es ist einfach Information und die kommt entweder an oder halt nicht. Aber wenn sie ankommt, dann ist es ja so ein universelles Verständnis. Egal, ob du jetzt irgendwie aus dem Amazonas kommst oder aus Timbuktu oder aus dem Schwarzwald, ist ja egal. Mhm. Das versteht jeder. Das finde ich toll. Mhm.
Und wie seid ihr dann von diesem Basteln, Experimentieren, Tüfteln, wie du vorhin gesagt hast, zum Veröffentlichen überhaupt gekommen? Also man arbeitet ja zu Hause oder im Kinderzimmer vielleicht sogar noch.
Ja.
Und irgendwann kommt die Musik auf die Bühne, wie du vorhin beschrieben hast, aber eben auch in die Welt. Wie funktioniert das?
Ja, das war so eine Zäsur. Ich war, glaube ich, noch 17. Da habe ich so einen Urlaub gemacht in der Dominikanischen Republik bei einer Freundin von uns, von unserer Familie. Und da wurden mir so ein paar Sachen klar, also wie ich meine nächsten Lebensjahre irgendwie gestalten will. Sie hat mir auch sehr dabei geholfen, in dem Sinn, dass wir echt viele gute Gespräche geführt haben. Und ich bin dann als erstes mal zu Hause ausgezogen. So.
Erster Schritt.
Erster Schritt. Aber gar nicht aus Groll, überhaupt nicht. Ich liebe meine Mama und alles gut. Nur ich habe so die Herausforderung gesucht, das irgendwie selber beschreiten zu wollen. Also so ein Abkapselungsprozess, der sehr, sehr früh kam. Ich glaube, meine Ma hat da sehr drunter gelitten. Und das muss ich mich kurz dazu sagen, weil das war sozusagen die Grundsteinlegung auch für das, was danach kam. Also das heißt, es ging dann in eine andere Wohnung, dann gab es eben ein separates Zimmer und in diesem separaten Zimmer war dann das Studio. Ähnlich wohnlich wie jetzt, sage ich mal, für ein Studio. War mir immer sehr wichtig, dass man da irgendwie gut Zeit verbringen kann. Genau, und da kam dann eben die Geschichte mit dem Flo richtig ins Laufen. Der Flo war schon erfahren als DJ.
In der Stuttgarter Szene.
Ja, genau. Und hat eben auch viel so Downbeat eben aufgelegt, unter anderem in der Stereo Lounge und was es eben alles gab damals. Dann kam ich da irgendwann mal mit hatte selber mit dem Auflegen noch nicht so viel am Hut, sondern kam echt einfach nur so vom Musik machen und Sounds schrauben und Beats basteln und habe dann mal meine Effektgeräte mitgeschleppt und dann haben wir zusammen so Sessions gemacht. Das lief dann eine Weile. Irgendwann waren wir dann, glaube ich, im Le Funk und haben da die Anfrage bekommen von den lieben Jungs vom Le Funk, vom Janis und vom Uwe. Die wollten eine Plattform bieten für junge Stuttgarter DJs, an einem Donnerstag dort irgendwie ihr Ding zu machen. Das waren ein paar Kombos, ein paar einzelne DJs, unter anderem waren da Robin und Rino auch dabei damals. Und dann haben wir gesagt, okay, wir tun uns zusammen. Drum-Bass-DJ, der Benny, war noch dabei und es war dann wie so ein Konglomerat und wir haben uns dann in einem Monat die Donnerstage eben aufgeteilt. So nach und nach war das dann aber so, dass es eigentlich mehr oder weniger so auf Robin, Rino, Flo und mich rauslief. Ich glaube, das war auch für manche nicht ganz so toll, die da noch vorher mit im Boot waren, aber es war von uns wirklich nie irgendwie böse Absicht und wir haben auch da niemanden irgendwie rausgedrängt. Das hat sich einfach so entwickelt. Irgendwann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt vier Jungs, lass uns das doch irgendwie zusammen machen, mal diesen Abend und da so eine Klammer irgendwie finden und dann wurde das der Blowshop. Das Zeichen war, glaube ich, dann so ein Schneemann, der sich mit dem Föhn irgendwie das Hirn rausföhnt, irgendwie so. Aber ich glaube, genau, ja, genau. Aber der Ehrlichkeit halber kam der Name schon früher eben auch mit den anderen zustande. Ich muss jetzt kurz überlegen, doch, ja, ich glaube, so war es. Auf jeden Fall waren die dann irgendwann weg. Und dann waren wir zu viert und dann haben wir gesagt, okay, komm, die Combo von Flo und von mir hieß Dublex damals, weil wir halt diesen Downbeat gemacht haben mit Effekten und so weiter. Warum machen wir nicht einfach zu viert was? Weil die auch dann Interesse hatten, eben mit ins Studio zu kommen und so. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, okay, machen wir. Dann machen wir aus Dublex einfach Dublex Incorporated, weil zwei DJ-Paare und so, das hat dann Sinn gemacht. Und ab da haben wir eigentlich alles zu viert bestritten. Und es hat wirklich viele, viele Jahre super funktioniert und war eine verdammt schöne Zeit.
Ja, das Le Funk war ein legendärer Laden, ja, in Stuttgart, der wahrscheinlich mal irgendwie so auch das Zentrum für Underground-Clubmusik war. Eine Weile lang auch einen krassen Booking, ich erinnere mich da auch dran. Und der Blowshop auch eine der wichtigsten Veranstaltungsreihen.
Ja, vor allem war am Donnerstag und das war natürlich toll, weil Donnerstag natürlich praktisch schon der vorgezogene Freitag ist. Ja. Samstag ist immer ein schwieriger Partytag in Stuttgart. Also vor allem Leute, die hier wohnen, wissen das. Freitag geht schon, aber das ist halt schon grown up, weil die meisten dann ja auch am Samstag frei haben. Und Donnerstag war schon auch ein relativ junges Publikum oder Leute, die es halt wirklich wissen wollten, also wegen der Musik dann extra kamen. Weil das ist natürlich, wenn du am Freitag früh raus musst, schon hart. Weil vor 10, 11 ging es da ja auch nicht los, wirklich, am Donnerstag.
Aber bis dato hattet ihr noch keine Musik zusammen veröffentlicht?
Nee, das kam dann tatsächlich, als es mit Robin und Rino losging, vor allem sich der Rino da auch sehr stark eben drum bemüht hat und Kontakte bemüht hat und wir dann da auch vorstellig wurden mit bestimmten Stücken, die wir produziert hatten.
Also man klopft dann an andere Türen und sagt, hey, wir haben hier was, vielleicht wäre das für eure...
Genau.
Bands etwas oder wie stellt man sich das vor?
Genau, also ganz kurz, der Rino hat damals bei einem Vertrieb gearbeitet, die haben auch so Compilations gemacht und da haben wir halt hin und wieder Stücke von uns dazugegeben. Dann ging das aber weiter, dass wir halt immer mehr produziert haben und auch Sachen produziert haben, die nicht mehr ganz so in diesen Chill-Out-Kontext gepasst haben. Und das hat so ein Problem mit sich gebracht, weil das wollte niemand haben. Und dann haben wir genau das gemacht, wie du es beschrieben hast, sind dann zu Mole zum Beispiel gefahren, Mannheim war das, glaube ich, ja, genau, zum Thorsten und sind da vorstellig geworden und haben da denen unsere Sachen vorgespielt. Es war ja früher nicht so mit Internet und MP3, sondern du hast da ein DAT hingeschickt und so, oder eine selber gebrannte CD, ja, oder bist einfach vorbeigefahren. Und da war immer so, egal wo wir waren, und auch egal, wo wir was hingeschickt haben, war immer so der Tenor, hey Jungs, ganz ehrlich, schon nett, aber da fehlt einfach die Hook. Ja, also ja, selbst für einen Club-Track, das ist, nee, das wird nichts. Übersetzt
heißt das zu langweilig?
Eigentlich heißt das, war das immer so ein bisschen hilflos, hatte ich so das Gefühl. Immer so, hey, ist schon cool, aber ich verstehe es nicht. Mhm. So ein bisschen.
Ich stelle mir das auch total schwierig vor, wenn ihr was produziert, habt ihr dann überhaupt im Kopf, das könnte passen für XY und dann fahren wir dahin und dann stellen wir das vor? Oder produziert ihr etwas, weil ihr Bock drauf habt und es gut klingt und versucht es dann zu vermarkten?
Ne, es ist ja so, wir haben ja sozusagen die Sachen produziert und im Club gespielt. Und ich meine, der coolste bei der Geschichte war ja immer der Robin, der dann einfach gesagt hat, wieso, ist doch fett, was soll das jetzt? Mhm. Der hat auch immer gesagt, der hat die Sessions dann immer beendet, weil ich mit meinem Tüfteln, ich ist ja nie fertig, ne? Mhm. Also ich mache an dem Stück so lang rum, bis es mit dem Ursprungsstück nichts zu tun hat. Also ich brauche eigentlich nicht immer ein neues Stück. Ich gebe mir einfach ein Stück und das mache ich ein Leben lang. Und der dann immer so, nee, jetzt komm, ist doch gut. Der saß meistens hinten auf dem Sofa, hat irgendwie eine Zeitschrift gelesen. Und der hatte halt auch so schon damals irgendwie so ein bisschen auch dieses kaufmännische Geschick, nennen wir es mal. Der hat die Sachen auch dann immer gleich gespielt im Club und der Rino auch. Ich nicht so sehr, keine Ahnung, das ist eine Hemmschwelle, wenn man selber Sachen macht, die dann zu spielen. Das ist heute nicht mehr so, aber es hat sehr lange gedauert. Und es hat halt super funktioniert.
Und der selbstgebrannten CD runter.
Genau. Und er hat dann gesagt, wieso, es funktioniert doch. Also so, und es war dann auch der Tenor eben bei den Leuten, wo wir vorstellig waren, es funktioniert. Mhm. Aber jetzt erklär das mal in einem Büro bei Tageslicht. Ja? Kannst ja nicht einfach hier einen Zauberstab auspacken, ein bisschen Glitzer, es wird dunkel irgendwie und husch, die wusch, sind 500 Leute da, die komplett durchdrehen. Das ist ja schwierig zu projizieren für jemand in einem Büro, ja. Wo hinten die Kaffeemaschine kaputt ist und irgendwie gerade die Tuya eingegangen vorm Haus und keine Ahnung, ja. So. Und dann war das eigentlich relativ einfach, dass dann, ich weiß jetzt nicht, fast schon vielleicht aus Trotz oder einfach, weil er es einfach besser wusste, Robin und Rino und Flo dann eigentlich so mehr oder weniger zu dem Schluss kamen, hey, ganz ehrlich, wenn das niemand will, dann machen wir halt selber schnell ein Label, dann hauen die Scheibe halt raus. So als White Label, kein großes Ding, ja. Machen wir mal 500 Stück und so, kratzen irgendwie Geld zusammen, machen, legen zweimal auf, nehmen halt irgendwie die Kohle da und machen mal in Frankfurt da 500 Stück. Ja, genau, und das haben die dann gemacht. Und ich glaube, nach einer Woche waren die 500 Scheiben halt weg. So.
Okay.
So.
Was heißt weg?
Die weg.
Sind verkauft worden?
Genau, Robin hat sich um den Vertrieb gekümmert, ich glaube, mit dem Flo zusammen. Die haben das eigentlich ganz cool gemacht damals, die zwei. Rino war da auch mit am Start. Ich habe mich aus diesem Label-Business komplett rausgehalten damals. Wir haben im Studio genug beschäftigt. Ja, und dann waren die halt weg. Und dann so, okay, jetzt machen wir es nochmal, aber ja, vielleicht nochmal mehr und vielleicht mit richtigem Cover. Und zack, war das Label Pulver Records geboren damals.
Pulver, weil ihr euer Geld verpulvert habt, oder?
Ja, es war auch schon ein bisschen mit dem Blowshop irgendwie zusammen, also... Der Rino hatte die Idee und ich glaube, das kam von dieser Lieselotte Pulver ursprünglich. Und wir fanden es dann irgendwie witzig, weil wir uns dann schon überlegt haben, dass irgendwie, wenn es irgendwann mal ein Pressefeedback gibt, ist da so viel rein zu interpretieren und du kannst jedem was anderes erzählen.
Ja.
Und insgeheim, was erzählst du uns heute? Genau, und insgeheim denkt jeder, die Jungs koksen doch die ganze Zeit. War aber nicht so. Die Pulver Records einfach, ja. Es gibt viele Assoziationen, wie das eben passt.
Okay, ihr hattet auf einmal ein Label gegründet und
genau, also eine CD veröffentlicht. Genau, ich war in dem Label eben nicht mit drin, bis zum Schluss eben nicht, aber war halt als Studio Mastermind maßgeblich für Produktionen und auch für diverse Masterings und Remixes für dieses Label eben verantwortlich.
Das habt ihr aber nur mit diesem Track gemacht oder war das ein Prozess, den ihr schon öfter davor...
Ja, wir haben dann eben eine EP gemacht. Ich glaube, dieses White Label war eben eine EP, bestehend aus 3 oder 4 Stücken. Da war auch irgendwie von den Inverse Cinematics, glaube ich, und vom Felix Haxmann auch noch ein Track dabei. Das war, glaube ich, diese kleinere Auflage mit 500. Und dann diese zweite richtige Platte war dann also nur Tango Forte plus Remixe zu Tango Forte. Und dann gab es nochmal eine zweite Platte, eine reine Remix-Platte und so weiter. Und dann war das als Vinyl erstmal so draußen.
Also der Name Tango Forte ist schon ein paar Mal gefallen, aber ich glaube, keiner kann sich darunter vorstellen, was Tango Forte eigentlich ist. Vielleicht musst du das mal kurz erklären, weil das ja dann auch der Ausgangspunkt für vieles andere war.
Tango Forte ist ein Experiment, wie alles.
Also ein Track, ein Song, ein Stück.
Ja.
Erzähl mal.
Ist genau das und eigentlich auch nicht mehr und nicht weniger. Es ist einfach ein Track, der aus, wie eigentlich alle aus dem Experimentieren raus entstanden ist. Manchmal gibt es auch Stücke, die entstehen aus einer klaren Idee, dann setzt man die halt nur um. Das ist ein bisschen langweiliger, das Rumschrauben, Experimentieren und aus dem Scheitern und Fehler machen, lernen, ist irgendwie spannender oft.
Und warum hast du genau den Track jetzt schon mehrfach erwähnt?
Weil damit ging es dann eigentlich los. Also das ist sozusagen die Fortführung von dem Kleinen mit dieser Hip-Hop-Erfahrung in den Jugendhäusern, hat es dann dieser Track eben geschafft, wirklich in die breitere Wahrnehmung zu kommen. Das lief dann so, dass eben viele Compilations dann diesen Track doch lizenziert haben, obwohl der überhaupt nicht ins klassische Chill-Out-Thema irgendwie gepasst hat. Und ich glaube, das war es auch so ein bisschen, was für den Erfolg gesprochen hat, dass er eben immer so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist.
Und dann?
Und dann kam eins zum anderen.
Erzählt.
Es gibt eine große Compilation-Reihe vom Hotel Kost und die haben irgendwie mehrere Volumes rausgebracht. Unter anderem war da eben auch auf irgendeiner dieser Compilations war dieser Track drauf. Eines schönen Tages bekam ich dann eine E-Mail aus England von Brian Higgins, der unter anderem I Believe von Cher zum Beispiel produziert hat. Er hat hier so ein nettes Stückchen gefunden, das sei auf so einer Compilation drauf gewesen und er wird jetzt morgen vorbeikommen, weil er möchte das lizenzieren für einen Popsong, aber er kann jetzt noch nicht genau sagen, was es ist, ob ich morgen Zeit hätte.
Wie reagiert man darauf?
Dann sagte ich, ja, normal.
Normal?
Ja.
Du hast dich direkt Champagner verkauft?
Nee, ich habe erstmal gedacht, ey, das ist doch total strange, was soll das jetzt, Popnummer, keine Ahnung, ja, was ist das?
Ja, vor allem Brite, der am nächsten Tag in wo Stuttgart sein wollte.
Ja, vor allem, wir waren ja echt busy, auch mit Auflegen und Produzieren und echt unsere Hangover und irgendwie unsere Leber irgendwie in den Griff zu bekommen und so. Und die erste Reaktion war, wirklich.
Was, nein?
Weil wir haben ja echt viel erlebt und ich dachte halt echt, das ist so ein Spinner.
Also du hast es nicht ernst genommen?
Ich habe es erstmal nicht ernst genommen, dachte aber, okay, ich bin gut erzogen und so, be the nice guy. Und ich so, ja, hey, voll nett und so, aber echt, wir haben gerade echt bis oben zu tun und kannst du mal irgendwie kurz konkret umreißen, um was es geht. Und dann hat er halt ausgepackt, so, ja, hier irgendwie, er produziert die neue Single irgendwie für die Sugar Babes und es sei eigentlich auch schon fertig, weil es müsste jetzt echt schnell gehen. Und er wäre bereit auch irgendwie gut Geld zu bezahlen, aber er weiß ja irgendwie, wir sind zu viert und das, also es könnte sich nicht jetzt jeder einen Neuwagen kaufen. Das war so der Originallaut von der E-Mail. Und er wird jetzt echt gerne in den Flieger steigen und rüberkommen.
Das ist ja verrückt.
Ja, ja.
Läuft das so bei den Musikern? Wenn
ja, ich meine, wir waren ja Rechteinhaber. Normalerweise läuft das halt über die Labels oder die Verlage im Hintergrund. Ja, das läuft so, definitiv.
Aber dass sich da auch jemand persönlich dann in den Flieger setzt und sagt, morgen bin ich da und...
Ja, das fand ich komisch. Das fand ich echt komisch und das haben wir dann eben zu viert auch besprochen.
Und ja, ganz kurz eure Reaktion, also immer noch Ungläubigkeit und was zum Geier geht hier vor oder
ja,
schon
also
die gesagt,
da war dann da war dann tatsächlich dieser Status der Ungläubigkeit erreicht erstmal, so halt Sugar Babes, wir, ist das cool? Können wir das machen wegen unserer Street Credibility? Da kommt doch keiner mehr. Ich meine, wenn wir ja so. Das war
also die waren damals auch schon richtig groß.
Ja, die hatten ja schon zwei richtig große Hits damals.
Aber denkt man dann nicht auch ein bisschen an die Kohle und denkt, was da rausspielt?
Naja, erstmal nicht, weil er ja geschrieben hat, so viel wird es da nicht geben.
Mhm.
Ja, und das war für uns neu. Ja, also so Pop-Act-Zirkus irgendwie da mit Rumfuhrwerken.
Vielleicht kurz für die jüngeren Zuhörer, wenn es die gibt, die Sugar Babes waren, wenn man so sagen möchte, vielleicht so eine Art Vorläufer von den Spice Girls. Also schon eine ziemlich große britische All-Girl-Pop-Band.
Ja, es war schon parallel.
Ja, sogar parallel auch.
Ja, ja, das war schon parallel. Die waren wesentlich jünger als die Spice Girls und kamen, glaube ich, einen Ticken später. Also das war überhaupt so Ende der 90er. Erst gab es ja die Boy-Bands und dann gab es ja, eben die Girl-Bands. Ja. Da gab es ja auch in den USA irgendwie einige. Und die waren ziemlich erfolgreich auf jeden Fall. Ich fand es auch nicht so schlecht, was sie gemacht haben. Also ihre erste Hit-Auskopplung, die sie hatten, fand ich irgendwie ganz cool. Und wir haben dann lange eben überlegt, und darüber gesprochen und wir waren uns echt nicht sicher, ob wir den Schritt gehen sollen, weil wir dann dachten, okay, dann kommen wir in diesen Pop-Zirkus und dann nehmen die irgendwie unsere Eier und tackern uns da fest und dann wird genau das, was wir da abliefern, auch immer wieder von uns erwartet. Und es war, die Majors hatten ja schon so einen bösen Anstrich, ja, so. Und wir wollten halt immer unsere eigenen Chefs sein, unsere Unabhängigkeit war total
das wichtig. Das konnte sie damals schon überreißen oder ahnen?
Ja, das ging alles gleichzeitig ab. Nein, das ging alles gleichzeitig in unseren Köpfen ab. Und dann haben wir es einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, pass mal auf, ich sage ihm jetzt erstmal ab, der soll nicht hierher kommen. Und wir handeln das jetzt mal alles schön per E-Mail aus, weil dann haben wir schon mal alles schriftlich. Und wir können einfach unserem Tagesgeschäft normal nachgehen.
Und dann habt ihr euch erstmal zusammengesetzt und überlegt, wie viel und unter welchen Bedingungen, oder...
Genau. Wir haben dann gesagt, okay, das war ja über Universal Island, wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir jetzt gar nicht so auf das große Geld spekulieren, sondern wir machen das über Beteiligung.
Für jede verkaufte Platte.
Genau. Wir kriegen praktisch an den Tantiemen beteiligt und an den Masterrechten beteiligt. Und das haben wir gemacht.
Und das heißt, ihr habt dann das Sample, das der Produzent haben wollte, freigegeben zur Lizenzierung.
Genau.
Der hat es dann in einen Track eingebaut.
Der war ja schon fertig, das war ja das Geile. Ja.
Wie kann der denn fertig sein?
Ja, der hat es schon mit eurem.
Der hat es von der Hotel Costas gerippt und damit gearbeitet und es fertig gemacht.
Er war zu 100% darauf angewiesen, dass ihr ja sagt.
Nee, der Witz war, das Ding stand beim WOM damals und bei der Lerche.
WOM gleich World of Music.
Ja, genau. Stand das Ding schon praktisch in den Regalen und das war noch nicht unterschrieben.
Okay, krass.
Aber da, also so ist es ja bis heute. Das ist State of the Art. Das ist ganz normal.
Krass.
Ja.
Was für euch natürlich eine gute Verhandlungsposition war.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist das eine. Auf der anderen Seite willst du es dir mit den Leuten auch nicht verkacken. Wir haben dann versucht, das irgendwie natürlich schon auszuhandeln, aber jetzt halt auch nicht komplett unverschämt zu sein und irgendwie einen guten Mittelweg zu finden, mit dem jeder irgendwie happy ist. Und das ist uns dann auch, denke ich, gelungen. Ja, so.
Und dann ist das Ding fertig oder war schon fertig.
Mhm.
Und dann hört man das zum ersten Mal. Was geht einem da durch den Kopf?
Ja, er hat mir das uns vorher dann schon gezeigt. Das heißt, wir haben so eine Copy bekommen per Express und das dann gehört in den ersten Entwurf. Ja, fanden wir okay. Fanden wir schon okay.
Und das erste Mal dann im Radio hören?
Das ist, wie gesagt, das meinte ich vorher, das ist wie mit der Hip-Hop-Kombo, das ist irgendwie komisch, also weil du kennst es ja, das ist ja so nah bei dir und dann ist es da draußen und dann ist es aber auch irgendwie, das ist dann schon wieder wie so ein Abschied.
Mhm.
Ja.
Ist dann losgelassen.
Ist dann losgelassen.
Und dann ist dieses Ding richtig durch die Decke gegangen.
Mhm. Ja, ist wie Nummer 1 Hit gewesen in ein paar Ländern. Also der Rest ist Geschichte.
Ja, die wollen wir hören. Nee, also Nummer 1 Hit heißt Charts,
genau.
Dann Radio rauf und runter,
genau. Ja.
MTV, alles was dazu
gehört. Genau, alles was dazu gehört.
Und bei jedem Play, also bei jedem Mal, wo der Song gespielt wurde, hat es bei euch Katsching gemacht?
Ja, so ein paar Centstückchen. Ja. Damals Pfennige, Cent waren es dann schon, glaube ich.
Ja.
War ja dann irgendwann der Eurowechsel. Ja, so ein bisschen was bleibt dann schon hängen.
Kannst du das ein bisschen spezifizieren?
Nein, das möchte ich nicht.
Okay.
Ich möchte damit auch niemanden auf den Schlips treten. Ich bin jetzt alleine hier und die anderen drei Jungs sind nicht da. Es ist auf jeden Fall so, für das, dass wenn man Anfang 20 ist, sag mal so, man kann das WG-Zimmer davon bezahlen.
Ach, das ist ein Tiefstapler. Also wir reden über einen unerwarteten Geldsegen, der schon euer Leben auch ein Stück weit verändert
hat. Ja, Segen und aber auch Fluch zugleich, weil du musst natürlich aufpassen, dass du nicht denkst, ja cool, das geht jetzt immer so weiter. Das ist natürlich nicht so.
Das würde mich interessieren. Denkt man dann, naja, der nächste Track wird dann genauso und dann entdeckt ihn wieder jemand?
So, und da sind wir genau da, was ich vorher angesprochen habe, weswegen man auch sich immer überlegen sollte, ob man so einen Schritt tut. Weil natürlich bist du dann draußen. So, dann kommt die Presse. Dann sitzen die da. Ja, Saber, Saber, Geifer, Geifer. Manche finden es total doof und wollen das halt auch irgendwie kundtun, egal. Auf jeden Fall ist eine Erwartungshaltung da. Und wir haben, glaube ich, das einzig Richtige getan. Wir haben die einfach überhaupt nicht erfüllt.
Aber auch nicht gegen euch selber, meine ich.
wir haben sie uns selber gegen uns selber eigentlich nicht erfüllt und auch für die Leute draußen. Wir haben dann erstmal noch ein Album gemacht, was so ziemlich in die andere Richtung ging, mit relativ viel Live-Musik-Elementen und so weiter. Aber klar, ich sag mal so, wären wir auf der Welle geritten, keine Ahnung, was dann passiert wäre.
Aber war das dann so, wie man sich es ein bisschen vorstellt? Also man ist dann irgendwie, man ist immer noch jung, erfolgreich, hat ein bisschen Kleingeld in der Tasche, fühlt sich irgendwie wie King of the World und denkt, alles ist möglich, alles ist machbar und merkt dann aber, okay, wir sind in Stuttgart, vielleicht ist doch nicht alles möglich.
Ja, nee, also das ist so, also ich sag mal, es bleibt ja nicht so, wie es vorher war. Also mit diesem Thema eröffnen sich so viele neue Felder, an die hast du vorher gar nicht gedacht. Also wir haben dann zum Beispiel eine Kollaboration, sind mit Universal Publishing und der Edition Amandla eine Kollaboration eingegangen, einfach um dieses ganze verlagliche Thema dann auch irgendwie wegzuhaben, erstmal von der Backe, weil wir schon gemerkt haben, da kommt was auf uns zu, auch das zu kontrollieren oder zu überwachen, sind wir gar nicht mehr dazu in der Lage. Und so tun sich dann so ganz viel Nebenschauplätze irgendwie auf, die über das reine Musikmachen und über das reine Label-Business irgendwie hinausgehen. Das andere ist natürlich, wo es einen kleinen Boost gab, ist natürlich bei den Gigs und bei den DJ-Gagen. Aber im Prinzip haben wir schon versucht, irgendwie uns da eben nicht zu sehr drauf festnageln zu lassen. Und das ist vielleicht aus betriebswirtschaftlicher Sicht die dümmste Idee, aber ich finde so aus menschlicher Sicht und auch irgendwie, wenn ich jetzt, was die Jahre irgendwie dann danach noch passiert ist, war es schon, finde ich, die richtige Entscheidung. Eben nicht in dieser Mühle immer wieder in das Gleiche zu treten und immer sich zu wiederholen und immer das Gleiche zu machen. Und
also Hits produzieren zu müssen oder zu
Genau, wollen, ja. Weil das war dann schon auch das Angebot, das lag auf dem Tisch, ob wir nicht als Remixer oder als Lieferanten für andere Acts halt Instrumentals irgendwie machen.
Auch im Bereich Pop, oder?
Ja.
Eigentlich schon erstmal reizvoll vielleicht für viele, könnte man sich vorstellen, aber für euch nicht.
Naja, also das ist natürlich ein Haifischbecken bis heute. Also du kannst natürlich, wenn du sozusagen den Status hast, dass du das eine Weile machst und da drin bist und da auch vielleicht langsam mit reingewachsen bist, nach und nach, nur das war ja bei uns nicht so. Die Tür flog auf und dann standen wir plötzlich in diesem lichtdurchfluteten Raum.
Hm.
Ja.
Also, ihr habt schon so ein bisschen absehen können oder geahnt, dass was da kommen würde, euch nicht passen könnte.
Ja, oder noch viel früher. Also ob wir ständig halt in so einer Mühle oder auch ständig mit diesen Fragen konfrontiert werden wollen. Ja, was ist zum Beispiel, du machst ein wahnsinnig fettes Instrumental. Und dann kommt jetzt irgendein Rapper und weil du vertraglich bei irgendeinem Major oder bei irgendeiner Klitsche drin bist, macht er da irgendwas damit, wo du überhaupt nicht d'accord bist und du hast rechtlich keine Chance.
Also ihr wolltet nicht diese Verantwortung auch abgeben oder diese, also die ihr für euch habt.
Genau, wir wollten letztendlich diese Entscheidung, diese Eigenverantwortung behalten, ja.
Was habt ihr denn mit dem Geld gemacht oder anders gefragt, was hat das Geld mit euch gemacht, das da reinkam?
Also ich glaube, das Geld ist eigentlich bei den Jungs vom Label zum größten Teil in das Label wieder zurückgeflossen, weil wir dann gesagt haben, okay, das ist für sie eine Riesenmöglichkeit, eben auch andere Artists irgendwie zu featuren, die man vielleicht so komplett ohne funktionierendes Label oder so, wie ja viele Labels einfach nur mit reiner Überzeugung wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Es ist aber für viele Künstler halt auch schwer, da auch nur aus reiner Überzeugung ihre jahrelange Arbeit abzugeben. Erik Sumo und so ist zum Beispiel so ein Beispiel. Also ich glaube, da ist natürlich in diesen ganzen Auftritt Labelarbeit ist, denke ich, schon viel Geld zurückgeflossen. Kam dann sicher auch irgendwann wieder oder halt auch eben nicht. Bei uns ist ins Studio auch viel Geld geflossen. Und wie gesagt, so wahnsinnig viel ist es dann jetzt auch nicht.
Mhm.
Ja, wir sind 4 Leute. 2 Firmen waren das eben, also damals Darplex Inc., das war irgendwann dann als Firma gemeldet und das Label Pulver Records und das muss halt auch alles irgendwie am Laufen und unterhalten sein. Ja.
Mhm. Habt ihr denn die Sugar Babes jemals persönlich getroffen?
Nein. Nein.
Das wäre Nein. lustig gewesen.
Nein. Die waren einmal in Stuttgart, da habe ich mir überlegt, vorbeizugehen, aber dann war ich bei der Judith eingeladen oder so. Ich bin dann lieber zur Judith.
Oder erst an deinem Rechner nochmal
ja, irgendwas. Nee, Das war dann auch so, der Zauber mit den Sugar Babes war dann irgendwann vorbei, weil da so viel durchgewechselt wurde, die Ursprungsbesetzung dann nicht. Und dann, ich weiß nicht, es gibt wenig Bands, finde ich, wo so wahnsinnig viel durchgewechselt wird, wo das funktioniert. Das spürst du auch irgendwie, dass es eben keine Stallentscheidung ist, sondern die Band selber dann, weil irgendjemand vielleicht auch aus persönlichen Gründen aussteigt oder irgendwie nicht mehr kann, dann halt einen neuen Gitarristen, Schlagzeuger oder so sucht, ja. Ich glaube, eine Band, wo die sehr viele Wechsel hatte, die aber wahnsinnig gut ist, ist War on Drugs. Aber das ist halt, das ist was anderes. Und da hast du schon halt irgendwie gemerkt, das ist so oktroyiert. Das ist von oben, Stallregie. Mhm. Und ich will nicht sagen, das hat überhaupt nichts mit Qualität zu tun. Die können alle singen und machen einen harten Job, diese Mädels, die drei. Das klingt immer so magisch, aber das verliert dann auch einfach so ein bisschen den Zauber, weil du siehst dann hinter die Kulissen, ich sehe ja auch an der GEMA-Abrechnung etc., also an den Tantiemen, ich weiß, wer wie viel bekommt von so einem Track. Und ich weiß, wer die Arbeit macht und so. Und ich kann jetzt nicht zu viel sagen, aber das ist so, da wacht man schon auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Alle vier von euch haben auch heute noch mit Musik zu tun, arbeiten mit Musik und verdienen da zum Teil auch Geld. Aber alles so ganz unterschiedlich, auch bei dir ist was ganz anderes rausgekommen, jetzt viele, viele Jahre später. Also weg vom DJ an der Kanzel, das was ja sowieso gerade nicht geht wegen Corona, und dem Producer hinter den Kulissen hin zu was denn jetzt?
Ich bin, glaube ich, da gelandet, also was letztendlich logisch ist, wo ich wirklich die Verschmelzung der Klassik und der Elektronik habe, nämlich, sag ich mal, in der cinematischen Musik, wenn du so willst, genauer gesagt in der Trailer-Musik seit einigen Jahren jetzt und da mit allem, was dazugehört, also Label, Verlag, als Produzent, mit allem sozusagen.
Also all Trailer-Musik muss noch kurz mal erklären, wir kennen Trailer von YouTube, von Netflix. Trailer von Kinofilmen. Ja,
genau. Ihr sagt es praktisch schon. Also es ist so, es ist eine Riesenindustrie mittlerweile, auch durch die Streaming-Dienste. Es wird wahnsinnig viel Content produziert. Die Game-Industrie kam auch noch dazu. Die gibt es zwar schon eine Weile, aber auch durch die Handy-Games ist es natürlich eine Flut an Dingen, die es zu bewerben gilt. Und die bewirbt man mit einem Trailer. Das ist das, wo ich jetzt sozusagen gelandet bin und finde, habe da zumindest als Klangschmied die ultimative Freiheit, weil es ist so ein bisschen ein Widerspruch vielleicht auf den ersten Blick. Du hast ein relativ strenges Korsett, es muss eine Trailerformel haben. Also es gibt praktisch wie eine Art Dreieck, was am Ende aber abrupt abbricht, ja, weil du ja mit dem Gefühl alleine gelassen bist, fuck, was passiert jetzt? Scheiße, ich muss das Game haben, halt, oder ich muss in den Film, ich muss diese scheiß Serie sehen, so. Oder dass du halt so vollkommen überwältigt bist, aber immer wirst du mit so einem kleinen, glitzernden Fragezeichen dagelassen. So, das macht einen guten Trailer aus. Das sagt leider nicht viel über den Film aus. Und das klassische Kritikerspruch ist ja auch oft beim schlechten Film, es reicht, wenn du den Trailer gesehen hast. So.
Und noch, du siehst den Trailer?
Nein.
Die Musik drunter zu legen?
Nein, das kommt drauf an, in ganz seltenen Fällen, aber jetzt kommt's. Dadurch, dass die Industrie ja so groß ist, und ich habe es ja zum Eingang schon gesagt, du beim Musikmachen eh in so einer bildhaften Welt lebst. Ja, ist jetzt auch komplett unesoterisch, sondern das passiert halt einfach. Du siehst die Klänge so. Kannst sie vielleicht auch riechen und schmecken und erahnen. So. Und dann machst du das. Und mit anderen zusammen, jeder steuert was bei und dann machen wir da schöne LPs, schöne Alben und dann halten wir die den Agenturen unter der Nase. Ah, guck mal, ganz frisch, duftet. Und dadurch, dass das eben so schnell geht, nehmen die dann eben eine Musik, die ihnen gefällt und dann schneiden sie das Bildmaterial, was sie eben freigegeben bekommen haben vom Produktionsstudio, auf diese Musik, weil die eigentliche Musik zum Game oder zum Film gibt's da oft noch gar nicht.
Ja, das finde ich total interessant, dass du was produzierst und noch gar nicht weißt, für was es am Ende genutzt wird, wenn es genutzt wird.
Ja, also man ist da schon so ein bisschen genremäßig kann man sich da, und das meine ich eben mit so, also du hast sozusagen, wir waren bei dieser Trailer-Formel, das ist dieses Korsett, und dann sagst du, okay, du bist dann thematisch bei irgendwelchen Themen, jetzt zum Beispiel Action oder Horror. So, das war's. Das heißt, du hast die Klammer Trailer-Formel und du hast die Klammer Horror. Das kann man noch ein bisschen feingliedriger, so nerdmäßig, 19 Zoll gesprächmäßig aufdröseln. Das wird jetzt, glaube ich, aber viel zu weit führen. Aber dann sitzt du da und dann innerhalb dieser Klammer kannst du dich komplett frei bewegen. Wo kannst du das in welcher Musik? Ich meine, weil Trailermusik ist eigentlich vielleicht außer den ersten 30 Sekunden die absolute Überforderung. Ja? Und sich da austoben zu können, sich da ausleben zu können, ist grandios.
Es gibt keinen durchgehenden Rhythmus, es gibt
genau, es gibt ständig
Songstruktur. Genau,
ja. Und Kill Your Idols, also Trailermusik ist anders jetzt zum Beispiel als die Clubmusik. Du hast ein Thema irgendwie oder du hast einen geilen Groove und dann kaust du den 8 Minuten durch unter Umständen. Ja, fühlst dich so richtig geil rein, ziehst dein Flocati an irgendwie, so kuschelst dich da so rein. Und bei der Trailermusik ist das ganz kurz erlaubt und dann musst du das große Messer rausholen und dich selber töten da drin. Und dann was Neues innerhalb dieser Geschichte erfinden. Und das ist so ein unheimlicher Reiz. Ja, also dieses ständig zerstören und auferstehen. Zerstören, auferstehen und dabei immer größer werden, bis das Ganze dann abrupt in so einem fulminanten Ende abrupt abbricht. Also ständig Widersprüche. Das ist super.
Wow.
Du hast dann klassische Orchestrierung und Elektronik. Also alles kommt da zusammen und es macht total Sinn.
Wow.
So absurd das ist. Ja,
also, klingt,
Wahnsinn. Ja,
das
ja.
Ist total Spaß.
Ja, weil
leider
du, ja.
Hat man jetzt im Podcast, kann man nicht sehen, wie der Felix hier
auf dem Stuhl
das gelebt hat, ja. Was er da beschrieben hat. Also es sah schon mal echt super aus.
Ja.
Darfst du denn ein Beispiel verraten, was du an Trailern oder für Games gemacht hast?
Ja, jetzt, also für die Sachen, die raus sind schon, für laufende Sachen nicht. Aber zum Beispiel waren jetzt beim Beispiel Horror, Halloween war so ein Thema, da gab es eine Neuverfilmung, genau, nochmal mit Jamie Lee Curtis, da war der Main-Trailer, da, das war zum Beispiel eine Auftragsarbeit, da kam dann ein vertrauter Agenturchef zu uns aus USA und hat gemeint, wollt ihr da nicht mal was einreichen, und dann haben wir was eingereicht, genau, das. Und es ist dann oft so, dass dann am Ende von so einem Trailer, weil die ja ganz viele Pitches haben, 20, 30 Tracks, dass die dann da auch nochmal Zusammenschnitte eben machen.
Ist genau. Eine Mischung dann aus dem?
Das ist genau. Das ist dann Sachen von mir und dann noch von zwei anderen sind dann noch Sachen irgendwie drin. Das ist jetzt ein Beispiel.
Wow. Und Blockbuster waren aber auch, glaube ich, ein, zwei dabei.
Blockbuster, ja, das sind jetzt vor allem ein paar aktuelle. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, weil wir jetzt gerade schon wieder mit einem großen amerikanischen Produktionsstudio, wir haben keinen Rechtsstreit, aber wir wurden nochmal höflich darauf hingewiesen, zumindest in bestimmten Internetauftritten, damit hinterm Berg zu halten, ja. Aber generell als Label ist es so, ja, Star Wars, Wonder Woman, keine Ahnung, jetzt haben wir für Ratchet, für eine Netflix-Serie ein Placement, also könnt ihr das euch gerne angucken auf trailerrebel.com.
Auf jeden Fall.
Ja,
ja. Und gleich mal noch die URL geschoppt.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Ja, cool.
Nee, und das ist wie gesagt so diese, auch so ein Kreis, der sich schließt, ne, von der Klassik über die Elektronik mit diesem ganzen Hip-Hop, Trip-Hop, Chill-Out, Dance und dann jetzt so wieder mehr oder weniger dahin zurückzukommen mit diesen ganzen Erfahrungen, wo man eigentlich herkommt. Ja.
Wow.
Ja.
Ah, krass. Jetzt hat es draußen auch angefangen zu regnen.
Wunderschön.
Ich
endlich.
Sehe, wenn ich rausgucke, das sieht schon so ein bisschen aus wie Utopia hier.
Ja, das.
Jetzt musst du doch mal erklären, wir sind jetzt gewissermaßen an unserem Fahrziel angekommen in Utopia.
Ja.
Warum Utopia und was ist Utopia für dich?
Utopia ist für mich eigentlich, also ich will jetzt gar nicht ideologisch werden oder über Ideologien reden, aber ich glaube, Utopia ist, also wenn du dich hier umguckst, es ist einfach wunderschön. Und es ist nur deshalb schön, weil irgendjemand diese Idee hatte und es einfach umgesetzt hat und aber auch nicht zu brutal dabei vorgegangen ist, sondern auch immer Raum gelassen hat für eine Entwicklung, die dann passiert. Und bei all dem, was in dieser anderen Welt passiert, also in dem wir Alltag nennen oder wie auch immer, mit jetzt Covid-19 und irgendwie die Pole schmelzen und man weiß nicht, wird das Meer 6 Meter steigen oder 56 Meter. Ich finde das alles schön und gut, das kann man auch machen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Menschen mehr an ihre Wünsche denken, an sich selber sehen, wo sie hinwollen und da auch nicht so viel Zweifel haben. Ich glaube, dass es gibt wahnsinnig viel Kraft, Utopien zu haben, ganz persönliche, und dann aber auch andere Menschen zu finden, die eine gleiche haben und in diesem positives Bestreben an den Tag zu legen und dann auch vielleicht was umzusetzen, was die Welt einfach immer ein Stückchen besser macht, als so wie du es eben vorgefunden hast. Das ist so das, was für mich Utopia ist, und das kann man, kriegt man mal besser hin, vielleicht mal schlechter, aber nicht so sehr immer in dieses Negative, was man nicht tun sollte, sondern okay, wie kann ich es denn machen? Wie könnte es denn klappen? Wie kriege ich es hin? Nicht, nein, das kannst du nicht so machen. Nein, das geht so nicht. Das, so geht das gar nicht. Don't do it. Sondern, okay, wenn es so nicht geht, wie geht's denn dann? Also immer zu gucken, wie komme ich zum Licht, finde ich schön.
Jetzt sind wir mit dir zusammen zum Licht gekommen.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja. Vielen Dank, Felix, dass du bei uns eingestiegen bist und mit uns zusammen ein Stück gefahren bist.
Ja, sehr schön. Der Fahrer ist ja auch sensationell. Also wirklich.
Hat uns hier durchgeleitet, durch den Regen jetzt mittlerweile. Dann herzlichen Dank. Wir hören uns bald wieder beim Taxi Tacheles und verabschieden uns und wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald im Taxi Tacheles. Schönen Tag noch.